Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn. Ich grüße Sie. Heute ist der letzte Tag der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Was erwartet Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte und Schulleitungen ab morgen? Wir sprechen gleich mit der NRW-Bildungsministerin Dorothee Feller über Corona-Schutzmaßnahmen, Lernrückstände und fehlende Lehrkräfte. Für manchen Arbeitnehmer, manche Arbeitnehmerinnen ist heute auch der letzte Urlaubstag. Dann geht's wieder ins Büro oder den Betrieb. Wie lässt sich die kostbare Erholung möglichst lange konservieren? Tipps dazu gibt's ebenfalls bei uns im Bildungsmagazin. Das erste Bundesland, das ins neue Schuljahr startet, ist Nordrhein-Westfalen. Und diesmal ist eine neue Bildungsministerin am Start, Dorothee Feller, seit gerade mal 5 Wochen im Amt. Eines, das die Vorgängerin mit einer Hypothek hinterlassen hatte. Zu kurzfristige Entscheidungen, die Schulen und Eltern nicht mitnehmen, wenig längerfristig durchdachte Konzepte, so lauteten die Vorwürfe. Seit Ende Juni nun also ist Dorothee Feller mit dem Schulministerium befasst. Sie hat auch schon Hausaufgaben gemacht und Corona-Schutzmaßnahmen für NRW verkündet. Jetzt sprechen wir mit der Bildungsministerin selbst und wollen mehr wissen über ihre Pläne und Entscheidungen. Schönen guten Tag, Frau Feller.
Guten Tag, Frau Jahn.
Morgen geht's wieder los mit der Schule in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler kommen in die Klassenzimmer zurück. Was hat sich denn in den Ferien dort geändert? Sind dort jetzt überall Luftfilter zu finden als Corona-Schutzmaßnahme nach immerhin 2,5 Jahren Pandemie?
Also was sich geändert hat, ist, dass wir schon in den Ferien hier im Schulministerium einen Corona-Koordinierungsstab eingerichtet haben und haben dort zum Ziel gesetzt, ein Handlungskonzept Corona zu erarbeiten. Das heißt, wir haben Empfehlungen erarbeitet und Regelungen erarbeitet, denen wir den Schulleitungen, den Lehrerinnen und Lehrern, den Eltern, Schülerinnen und Schülern mit an die Hand geben, damit sie zum Schulstart, also morgen, genau wissen, welche Regelungen sie in den Klassen erwartet. Das heißt, wir haben empfohlen, eine Maske zu tragen. Wir haben in den letzten 8 Tagen alle Schulen mit Tests versorgt. Die Kinder kriegen am ersten Unterrichtstag Tests mit nach Hause, dass sie sich bei Symptomen zu Hause testen können. Also das sind all die Maßnahmen, die wir in den Ferien zur Vorbereitung des Schulstarts getroffen haben.
Aber Luftfilter, das war die Frage, die sind nicht zu finden in den Klassenzimmern.
Doch, sind zu finden. Einige Schulträger haben in den letzten Jahren schon Luftfilter eingerichtet. Es bleibt zunächst die Empfehlung vom Bundesumweltamt, dass Lüften ist und bleibt das A und O. Es gibt aber auch seitens des Landes Nordrhein-Westfalen wieder ein Förderprogramm, dass sich Schulträger in bestimmten Klassenräumen Luftfilter ergänzend hinstellen können. Dieses Programm wird gerade neu aufgelegt vom Kommunalministerium. Aber trotz Luftfilter bleibt das Lüften das A und O.
Sie haben jetzt schon die Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen angesprochen. Das Prä dabei ist, dass die Schulen um jeden Preis offen bleiben sollen. Bislang war zu hören, dass die Masken freiwillig sind, das Testen zu Hause ebenfalls freiwillig ist. Also welcher Preis wird dann gezahlt?
Die Schule ist ja nicht nur ein Lernort, sondern sie ist auch ein Begegnungsort, ein sozialer Ort. Und daher ist es uns sehr, sehr wichtig, dass die Schulen offen bleiben, weil wir in den letzten 2,5 Jahren im Rahmen der Pandemie gesehen haben, dass das auch viele negative Auswirkungen auf die Schülerinnen und Schüler hat. Wir haben schon den Schulen Handwerkszeug mit an die Hand gegeben. Das ist ja nicht ausgeschlossen, dass Lehrkräfte infiziert sind, dass sie dann entscheiden können vor Ort, wie können wir den Unterricht durch Vertretungsregelung gewährleisten oder aber wie können wir eventuell einzelne Klassengruppen, vielleicht auch Jahrgangsstufen in Wechselunterricht dann trotzdem gut unterrichten.
Sie hatten eben gerade schon angesprochen, Tests, die den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt werden, ich vermute kostenlos.
Ja, die sind kostenlos. Wie in den letzten Jahren auch, werden wir die kostenlos den Schülerinnen und Schülern mit nach Hause geben.
Wenn jetzt Lehrer aber erleben, denn die Tests sind ja zu Hause freiwillig, dass ein Kind mit Symptomen im Unterricht sitzt, möglicherweise kann das ja eine Erkältung sein, aber es könnte ja auch Corona sein. Können Sie die Kinder zum Test zwingen? Nein. Ist damit nicht Gefahr im Verzug im Klassenraum für alle?
Also es ist so, das Gesundheitsministerium hat die Corona-Schutzverordnung in diesem Punkt angepasst. Wenn im Laufe des Schulalltags sich offensichtliche Symptome bei einem Kind einstellen, kann ein Lehrer, eine Lehrerin sagen, ich mache die weitere Teilnahme im Unterricht von einem negativen Test abhängig. Also diese Möglichkeit hat ein Lehrer und eine Lehrerin. Deswegen haben die Schulen auch noch Tests selber in den Gebäuden zur Verfügung. Und es gilt auch die allgemeine Regelung, die wir auch sonst immer schon bei Krankheiten hatten, dass im Fall des Falles eine Schulleitung aufgrund des Schulgesetzes entscheiden kann, bei Gesundheitsgefährdung ein Kind auch nach Hause zu schicken, unter der Maßgabe dann aber möglichst schnell eine ärztliche Untersuchung zu veranlassen.
Das heißt, der Schulleiter ist in der Verantwortung. In der vergangenen Woche hat schon der Verband Bildung und Erziehung kritisiert, die Politik müsse sich ehrlich machen, aufhören, Verantwortung abzuschieben. Es könne nicht sein, dass am Ende wieder die pädagogischen Fachkräfte und Leitungen an den Schulen Einschränkungen kommunizieren und Entscheidungen treffen sollen, für die sie letztlich nicht zuständig sind. Was sagen Sie dazu?
Ja, also habe ich auch gelesen. Wir haben im Vorfeld bei der Erstellung des Handlungskonzepts mit vielen gesprochen, mit vielen Verbänden, Elternverbänden, Lehrerverbände, Schulleitungsverbände. Und es gab sehr unterschiedliche Meinungen. Ich habe jetzt auch gestern noch eine Schule besucht und werde das in den nächsten Tagen auch noch mal tun, um zu hören, wie vor Ort das Handlungskonzept ankommt. Und viele sagen aber, wir vor Ort wissen besser, wie die konkrete Situation ist und können entsprechend auch spezifisch handeln. Von daher glaube ich, dass das der richtige Weg ist. Wir haben unterschiedliche Sichtweisen, das ist so. Die werden wir auch alle bei der Entscheidungsfindung mit einbinden, wie wir es jetzt auch gemacht haben. Aber irgendwann muss ich mich dann entscheiden und die Verantwortung auch dafür übernehmen. Und ich glaube, derzeit, nach all dem, wo ich die Gespräche geführt habe, ist das der Weg, der von den meisten so mitgetragen wird.
Jetzt hat NRW eine eigene Corona-Schutzmaßnahme erarbeiten müssen, weil das neue Bundesinfektionsschutzgesetz erst ab dem 1. Oktober greift. Ärgert Sie das, dass die Länder alle wieder einzeln arbeiten? Wäre ein nationaler Schulgipfel, wie von der Kultusministerkonferenzvorsitzenden Karin Prien gefordert, nicht sinnvoll, um eine Abstimmung zu ermöglichen? Warum sollte es in Nordrhein-Westfalen andere Schutzmaßnahmen für Schüler geben als in Hamburg oder in Bayern oder in Thüringen? Das ist ja kaum noch zu vermitteln.
Ja, also wir stehen im engen Austausch mit den anderen Schul- und Bildungsministern der anderen Länder und es ist schon wichtig, dass wir da auch möglichst im einheitlichen Schritt vorgehen. Jetzt ist es aber auch so, dass Nordrhein-Westfalen das erste Bundesland war, was in die Ferien gestartet ist und dementsprechend auch früher wieder in den Schulstart geht. So und sag mal, das Handlungskonzept, ja, es wäre schöner gewesen, wir hätten in dem Moment schon die Regelung des Bundesinfektionsschutzgesetzes gehabt. Jedoch haben wir von vornherein gesagt, dass wir bei unserem Handlungskonzept ein Monitoring einführen. Was heißt das? Wir haben die Bezirksregierung als obere Schulaufsichtsbehörden gebeten, in den ersten 4 Wochen mit allen Schulleitungen Konferenzen durchzuführen und zu erfahren, so seht ihr noch Optimierungsbedarf bei dem Handlungskonzept? Müssen wir noch nachsteuern? Gibt es noch Dinge, die wir nicht bedacht haben? Sodass wir uns vorgenommen haben, bis zu den Herbstferien zu schauen, ob wir unser Konzept hier und da noch anpassen müssen. Und dann können wir dann die Regelungen des Bundesinfektionsschutzgesetzes mit berücksichtigen.
Sie hatten vorhin schon einmal erwähnt, die Lernrückstände, auch die psychosozialen Folgen, die durch die Unterrichtsausfälle in der Corona-Pandemie, durch den zeitweise holprigen Distanzunterricht, durch Dauermaskentragen entstanden sind. Bei manchen Kindern ist es besonders ausgeprägt. Wie viel Solidarität und Unterstützung dürfen die Kinder und Jugendlichen jetzt von Ihnen als neuer Bildungsministerin in Nordrhein-Westfalen erwarten?
Also diese Rückstände, die sind da, das muss man auch gar nicht kleinreden. Sag mal, alles andere wäre auch verwunderlich, wenn es, sag mal, außerhalb der Schule genauso gut läuft, der Unterricht, wie innerhalb der Schule. Von da ist es uns ja auch so wichtig, dass die Schulen offen bleiben. Und es gibt ja seitens des Bundes und des Landes dieses Programm Ankommen nach Corona, wo ja insgesamt 430 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Und nach vielen Gesprächen, die ich ja gerade schon erwähnt habe, die wir geführt haben, kriegen wir mit, dass dieses Programm sehr gerne von Schulen genutzt wird. Und das ist mir auch sehr wichtig. Also wir müssen alle Kinder im Blick haben. Das gilt sowohl die gut durch die Situation gekommen sind, aber es gilt auch für die, die es schwierig haben.
Erste Studien an Schulen in Nordrhein-Westfalen haben gezeigt, dass Förderprogramme Kindern und Jugendlichen zwar helfen, ihre Leistungen zu verbessern, aber gerade die bildungsbenachteiligten Schülerinnen und Schüler weniger profitieren als die Leistungsstarken. Haben Sie da Ideen oder Maßnahmen im Kopf, um gerade die Leistungsschwachen besser zu unterstützen?
Ja, also einmal ist es eben durch das Programm, was ich gerade sagte, aber man muss schon gucken, dass manche Kinder und Jugendliche sich schwer tun mit dem Schulleben, mit dem Schulalltag, sodass man sie spezielle Unterstützungsmaßnahmen geben muss. Und ich glaube, dass wir hier eng mit den Jugendhilfen vor Ort zusammenarbeiten können und müssen auch.
Der Bildungserfolg eines Menschen hängt maßgeblich vom Schulumfeld ab, gerade von den Lehrkräften. Das haben vor 2 Wochen Forscher vom IFO-Institut noch einmal unterstrichen. Wo sind die nötigen Lehrkräfte in Nordrhein-Westfalen? Stand vor den Sommerferien fehlten über 4.300 an den Schulen. Wie viele sind es nach den Ferien? Immer noch 4.300?
Nein, es sind etwas weniger, aber wir werden das nochmal genau eruieren, weil gerade jetzt in dieser Phase auch noch Einstellungen durch die Bezirksschulen laufen, sodass wir erst in ein paar Wochen genauere Daten haben. Das würde ich auch gerne nochmal abwarten. Aber wir müssen nicht drum rumreden, es bleiben zu wenige. Deswegen haben wir uns ja auch vorgenommen, dass wir mehr Lehrpersonal gewinnen wollen. Das ist einer der, der Grundhauptaufgaben, die wir hier als Schulministerium zu leisten haben. Und deswegen haben der Staatssekretär und ich hier im Haus schon eine Arbeitsgruppe Unterrichtsversorgung eingerichtet. Nicht, um das auf die lange Bank zu schieben, so nach dem Motto, wir haben Arbeitskreis gebildet, sondern wirklich
soll was passieren.
Genau, konkret dran zu arbeiten. Und da sind sicherlich langfristige Maßnahmen. Das heißt, wir müssen mit unserem Nachbarhaus im Wissenschaftsministerium reden, wo wir vielleicht Studienplätze erhöhen müssen, dass wir in einigen Jahren gut qualifiziertes Lehrpersonal auf den Stellen haben. Aber wir müssen die Phase dahin auch gestalten. Auch in dieser Phase brauchen Kinder guten Unterricht, sodass wir gerade dabei sind, hausintern zu erarbeiten, kurzfristige und mittelfristige Maßnahmen. Und das wird ein Gesamtbündel an Maßnahmen sein. Und wenn wir da den ersten Aufschlag für uns so rund haben, hoffen wir, gegen Ende des Jahres dann auch öffentlich kommunizieren zu können.
Und dann allerspätestens sprechen wir wieder. Vielen Dank an Dorothee Feller, NRW-Bildungsministerin, für das Gespräch und Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Eben haben wir über den morgigen Schulstart in Nordrhein-Westfalen gesprochen. Jetzt hören wir gleich vom Happy End einer Schullaufbahn. Es ist die außergewöhnliche Geschichte eines Syrers, der erst vor wenigen Jahren nach Deutschland gekommen ist und dessen Schulzeit vor den Sommerferien mit einem 1er-Abi endete. Dem Abiturienten stehen damit nun wirklich alle Ausbildungs- oder Studienwege offen. Solveig Bader hat den jungen Mann getroffen.
Omar kann es selbst kaum fassen, was er geschafft hat. Einen Abischnitt von 1,2. Als der 21-Jährige vor 6 Jahren von seiner Heimat Damaskus nach Gelsenkirchen geflohen ist, sprach er kein Wort Deutsch.
Es ist auf jeden Fall ein fremdes Land, fremde Sprache, alles anders. Das war ein großes Hindernis für mich. Ich muss ganz ehrlich sagen, aus diesen Hindernissen habe ich mich entwickelt. Also ich bin nicht jemand, der direkt aufgegeben hat, sondern ich habe immer versucht, weiter durchzuziehen.
Von der Förderklasse in die Realschule, dann auf die Gesamtschule. Omar hat sich nach oben gekämpft. Im Homeschooling schaute er sich zusätzlich Filme auf Deutsch an, um sich die deutsche Sprache beizubringen. Omar lebt mit seinen Geschwistern und Eltern in einer Wohnung im Gelsenkirchener Stadtteil Schalke.
Ich möchte immer auch ein gutes Zeichen für die Gesellschaft auch zeigen. Ich bin jemand, der aus Syrien kommt, der nicht hier geboren ist, der sich eigentlich positiv in der Gesellschaft integriert hat und der auf jeden Fall hier in der Gesellschaft was Gutes beibringen möchte.
Omar geht mit gutem Beispiel voran. Seit 3 Wochen macht er ein Praktikum als Pfleger in einem Gelsenkirchener Krankenhaus.
Und danach möchte ich gerne eigentlich mit dem Medizinstudium anfangen. Ich habe mich eigentlich bundesweit in ganz Deutschland beworben und ich warte demnächst auf meinen Bescheid.
Markus Lutz, Chefarzt am Marienhospital, freut sich über den jungen syrischen Praktikanten. Solche Leute wie Omar würden dringend gebraucht.
Ohne Leute wie ihn können wir gar nicht mehr arbeiten. Ja? Wir haben Ärzte, die kommen aus allen Ländern der Welt. Und gerade in Deutschland bilden wir ja viel zu wenig aus. Ja? Das heißt, das Medizinstudium ist so ein Flaschenhals. Ja? Und dann kommen wenig Mediziner raus. Und natürlich brauchen wir die ausländischen Studenten. Wir rekrutieren die ja auch fast aus allen Ländern der Welt.
Omar ist in den letzten Jahren ein bisschen rumgekommen. Im Rahmen eines Schülerstipendiums war er unter anderem in Namibia. Doch im Ruhrgebiet hat er eine neue Heimat gefunden.
Immer als ich in Gelsenkirchen Hauptbahnhof angekommen bin, habe ich mich immer wohler gefühlt. Also ich habe mich wirklich zu Hause gefühlt. Ich bin seit 6 Jahren hier in Deutschland und in diesen 6 Jahren habe ich eigentlich eine sehr besondere Verbindung zu der Gesellschaft gebaut. Und das habe ich hier gefunden.
Der junge Syrer hofft nun, dass er bald in Deutschland eingebürgert wird und dauerhaft bleiben darf. Nicht nur wegen seiner guten Leistungen, sondern auch, um hier eine langfristige Perspektive zu haben.
Wir wissen ja schon, dass man nur sehr schlechte Bilder von uns hat, sowohl eigentlich für Leute, die Migrationshintergrund haben, als auch Leute, die einen Fluchthintergrund haben. Das ist schade so, aber uns war immer wichtig, dass wir auch ein gutes Beispiel für die anderen sind.
Und dieser junge Syrer hat es geschafft. Wir sagen Chapeau. Die einen waren schon im Urlaub und kommen jetzt in den Job zurück. Die anderen warten noch auf eine erholsame Auszeit vom Arbeitsalltag. So schön die Vorfreude, so schnell ist bei manchem, bei mancher die Erholung aber auch wieder nach wenigen Arbeitstagen im Büro oder Betrieb vorbei. Woran liegt das? Und vor allem, was können wir tun, um nicht dem sogenannten Post-Holiday-Syndrom zu verfallen? Dazu wird schon seit einigen Jahren geforscht. Einer, der sich mit dem Thema Urlaubserholung beschäftigt, ist der Psychologe Nico Kohls, Professor für Gesundheitsförderung an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Coburg. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, Frau Jahn.
Frisch aus dem Urlaub zurück, worauf kommt es am ersten Arbeitstag an, damit nicht schon nach ein paar Stunden das Gefühl der Last statt das Gefühl der Freude überwiegt?
Zum gewissen Teil ist es natürlich normal, dass wir zurückfedern, wenn wir aus der Erholung kommen. Erholung passiert ja relativ schnell. Und leider ist es dann auch so, dass die Erholung, wenn wir wieder in den ursprünglichen Kontext, also in den Alltag zurückkommen, die Erholung auch wieder nachlässt. Aber man kann ein bisschen darauf achten, dass man langsamer hochfährt. Das können Sie sich so vorstellen, wie wenn Sie anfangen, Sport zu machen. Sie fangen ja auch nicht an, sofort auf Teufel komm raus loszulaufen, sondern Sie machen sich erst warm, versuchen die Gelenke, die Muskeln ein bisschen warm zu kriegen und dann laufen Sie los. Einfach auch um Verletzungsgefahr vorzubeugen.
Das heißt,
und
nicht direkt durchstarten am ersten Tag, nicht das Gefühl haben, ich muss jetzt alles erledigen, alle Mails direkt checken.
Genau, nach dem Urlaub muss es nicht sofort am ersten Tag alles hier abgearbeitet sein. Klappt natürlich nicht in allen Berufen, ist mir auch völlig klar. Wenn jemand sagt, ich arbeite in der Notfallmedizin, in der Pflege, da sind die Dinge immer anders. Was ich den Leuten empfehlen würde, ist, schauen Sie, dass Sie, bevor Sie arbeiten gehen und wissen, es geht gleich wieder von 0 auf 100 los, nehmen Sie sich einen Tag Auszeit noch zu Hause, schauen Sie, dass Sie einen Tag früher ankommen und nutzen Sie den als, wir nennen das Transitionsphase, um einfach so einen smoothen Übergang zu gestalten.
Wenn nach dem Urlaub unglaublich viel aufgelaufen ist, kommt schnell das Gefühl auf, puh, Panik, das schaffe ich gar nicht so schnell. Wie können wir diesem Gefühl entgegenwirken, möglicherweise sogar vorbeugen, dass es gar nicht auftritt?
In dem Moment, wo die Arbeit so aufgelaufen ist, wäre für mich dann eine grundsätzliche Frage zu reflektieren, was ist denn eigentlich hier los, dass ich ein oder zwei oder drei Wochen nicht da bin und alles völlig aus dem Ruder gelaufen zu sein scheint, sodass ich das Gefühl habe, ich kann es nicht mehr bewältigen. Und was an der Stelle ganz konkret hilft, weil Sie gefragt haben, ist erstmal neben dieser Einsicht, ist ganz konkret auch eine Bauchatmung zu machen. Dann mache ich mal die Augen zu. Atme tief in meinen Bauch hinein, die sogenannte Zwerchfellatmung. Wenn ich das 2 bis 3 Mal gemacht habe, mich ganz auf mich konzentriert habe, habe ich nämlich eins gemacht. Ich habe eine kleine Mikroauszeit oder einen Mikrourlaub genommen, die ich jederzeit auch im Arbeitsalltag machen kann. Denn was anderes ist eigentlich in Urlaub auch nicht. Es ist ein Kontextwechsel von dem, was wir bisher haben. Und wir versuchen dort ganz nah bei uns zu sein. Und ein Stück davon können wir auch in den Arbeitsalltag mit hineinnehmen.
Die Arbeitsflut am ersten Arbeitstag ist das eine. Das andere sind ungute Ereignisse während der Abwesenheit. Möglicherweise Ankündigungen, die einem Bauchschmerzen machen. Man ist noch nicht richtig informiert, noch nicht richtig wieder im Arbeitsalltag angekommen und muss gegebenenfalls sofort reagieren, ohne sich groß vorbereiten zu können. Wie sollten wir damit umgehen?
Ein Rezept in dem Sinne kann man nicht geben. Natürlich ist es so, je länger man im Urlaub ist, das liegt in der Natur der Sache, umso höher ist das Informationsdefizit und umso länger muss man sich überlegen, wie man damit umgeht. Und manche sagen, ich lasse das erstmal langsam an mich rankommen. Ich rede in der Mittagspause mit den Kolleginnen, mit den Kollegen und versuche dann einen Überblick zu bekommen. Andere sind während des Urlaubs schon informell mit Kolleginnen, mit Kollegen im Austausch. Manche rufen am Vorabend an, sagen, wie ist es denn gerade auf der Station? Gibt es viele, die krank sind, als Beispiel in der Pflege, einfach um sich ein Stück weit auch vorzubereiten.
Der erste Arbeitstag ist wieder vorbei. Wie dann weiter? Ist die Freizeitgestaltung und die private Zeit, die man hat, auch wichtig, um Urlaubserholung zu konservieren?
Absolut. Wir sprechen ja, ich mag dieses Wort nicht so, von Work-Life-Balance, ja, weil es suggeriert, es gebe Arbeit und es gebe Leben. Und natürlich ist es so, dass die Arbeit auch ein Teil des Lebens ist. Aber die neuen Erfahrungen, die ich im Urlaub gemacht habe, diese Verankerung dieses Gefühls in den Alltag und dieses Erinnern, das kann schon relativ viel machen.
Was ist Urlaub, der uns Erholung bringt? Ist es immer nur eine Fernreise, aktuell mit ziemlich viel Flug- und Gepäckstress behaftet, oder auch ganz schlicht die Auszeit, die wir uns an freien Tagen nehmen, bei kleinen Ausflügen in die Umgebung zu Freunden, Verwandten oder auch bei Entdeckungstouren mit dem Fahrrad oder zu Fuß?
Urlaub ist das, was wir als Urlaub definieren. Das können schon Arbeitspausen sein. So gesehen, die Mittagspause ist bereits ein kleiner Urlaub.
Alltagsurlaub.
Alltagsurlaub, wenn Sie so wollen. Ja. Und vielleicht an der Stelle, wenn man jetzt den Übergang machen will, die ersten Reisen, die ersten Urlaubsreisen, wenn man sie so nennen will, die wir hatten, waren Pilgerreisen. Das heißt, Leute sind aufgebrochen, haben den Kontext gewechselt, um tiefe Einsichten zu bekommen. Und es ist nicht umsonst so, dass das Wort Myein, Mystik aus dem Griechischen, ursprünglich eigentlich bedeutet Augen und Ohren schließen. Das heißt, ich nehme mich raus aus dem Kontext, ich kümmere mich um mich, ich schaue, wie es mir geht. Das kann man aktiv durch die Meditation oder durch die Achtsamkeit machen. Man kann es aber in Anführungszeichen auch passiv durch den Kontextwechsel erzwingen. Und das ist das, wo dann die Idee des Urlaubs entstanden ist. Und diese Mikrourlaube, die sind genauso wie die Mikronaps, ja, die sind eigentlich erstaunlich wirksam. Das heißt, es ist früher immer in der Urlaubsforschung war die Idee, man muss mindestens 2 oder 3 Wochen weg. Kann man sagen, ja klar, wenn du sehr, sehr gestresst bist, ist es so. Aber eigentlich haben wir die besten Erholungsresultate bereits nach ein paar Tagen oder einer Woche. Dort sind die Effekte dann am größten. Und ähnlich ist es ja, wenn Sie einen kleinen Nap in der Mittagspause machen, 10, 15 Minuten ein Nickerchen, ja, das ist zum Teil deutlich erholsamer, als wenn ich morgens 2, 3 Stunden länger ausschlafen kann.
Der Psychologe Nico Kohls, Professor für Gesundheitsförderung an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Coburg und Autor des unlängst erschienenen Buches Mehr Lebensfreude durch Achtsamkeit und Resilienz. Danke Ihnen, Herr Kohls, für das Gespräch.
Gerne.
Möglichst stressfrei den Arbeitsalltag erleben, kleine Mikrourlaube einbauen, das hält gesund. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat heute noch weitere Vorschläge veröffentlicht in einer neuen Gesundheitsbroschüre. Gute soziale Kontakte und geistig anregende Beschäftigungen. Wer lebenslang versucht, neue Fähigkeiten zu erlernen, Sprachen, Musik, neue anspruchsvolle Themen und Beziehungen pflegt, der hält sein Gehirn fit und beugt einer Demenzerkrankung vor. Und das war Campus und Karriere für heute mit Thekla Jahn.